Meine oberste Prämisse ist immer, es müssen die Gäste zufrieden sein. Erst dann, wenn das Ganze läuft und die Gäste zufrieden sind, dann kann ich daran denken, dass ich auch was verdiene.
Heute darf ich zu Gast sein bei Harry Schindlecker, Gründer und Eigentümer von Harrys Gastrotainment in Krems, eine inhabergeführte Unternehmensgruppe im Gastronomiebereich. Jetzt bei Mittelstands Champions, ein Podcast von Business Gladiators. Ich bin Gregor Köstler. Los geht's. Hallo lieber Harry, vielen Dank, dass ich bei dir zu Gast sein darf, in Krems, im Café Wilhelm. Man hört es vielleicht ein bisschen im Hintergrund. Einer deiner Standorte. Bin gespannt, was du uns erzählst auf deine Geschichte. Wie geht's dir?
Ja, grundsätzlich gut. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Bin schon sehr neugierig auf deine Fragen.
Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Steigen wir gleich direkt rein. Wie bist denn du Unternehmer geworden? Wie ist das passiert? Was war da dein Antrieb? Erzähl mal ein bisschen.
Ich muss jetzt wahrscheinlich ein bisschen weiter ausholen. Es gab nie den wirklichen Antrieb, Unternehmer zu werden. Das ist in Wahrheit ist es passiert. Mein Vater war Hilfsarbeiter und für meine Schwester und mich war das eigentlich teilweise normal, Spielsachen auch von der Müllhalde zu haben. Also das ist so quasi einmal mein finanzieller Background. Und wenn ich Sachen wollte, als Jugendlicher, als Kind schon, dann musste ich schauen, dass ich irgendwo hin arbeiten gehe und mir mein Geld irgendwie verdiene. Ich war Ministrant, da hat man immer gut verdient, wenn ein Begräbnis war oder Hochzeit war oder zu Ostern, zu solchen Anlässen. Und ich habe beim Fleischhauer gearbeitet, also wirklich arge Geschichten. Ich habe im Dorf beim Wirten gearbeitet, das ist so mal der erste Kontakt. Ich habe mich eine Zeit lang für Musik interessiert und habe dann bei den Wirten dann einmal auch als DJ gearbeitet.
Also du hast wirklich sehr, sehr viel gemacht.
Voll.
Viel erlebt.
Mit meinem Papa aus irgendwas, was wir irgendwo gefunden haben oder er gefunden hat, irgendwo auf der Müllhalde oder sonst wo, andere Dinge daraus gemacht. Hilft mir jetzt gerade sehr in manchen Situationen. Und ich war dann irgendwo, habe ich mich dann dafür interessiert, wir waren am Flohmarkt und haben alte Fernseher gekauft oder geschenkt gekriegt und die waren früher die Röhrenfernseher, die hat man hinten nur aufgemacht, hat eine Röhre ausgewechselt und das Ding ist schon wieder gegangen. Und da habe ich im ganzen Dorf auf die Fernseher repariert, weil ich habe genug Ersatzteile gehabt und das mehr hast nicht gebraucht teilweise. Oder meistens war es nur eine Kleinigkeit. Und ich war im Gymnasium und irgendwann ist dann plötzlich die Idee entstanden, ich mache HTL Elektrotechnik. Bin dann nach St. Pölten gegangen in die HTL und wie ich 18 war, wollte ich ein Auto haben. Da hat man das erste Auto, wenn man schon erspart gehabt, dann VW Käfer, den habe ich mir auch irgendwie eben mit meinen Nebenarbeiten oder sonst irgendwas und wollte dann ein anderes Auto, weiß ich noch genau, wie wenn es gestern gewesen wäre, wollte einen Audi 80, aber da habe ich zu wenig Geld gehabt. Mein Papa hat mir daher dort, ich weiß gar nicht, wo er es hergehabt hat, 10.000 Schilling geborgt, heute waren es, weiß ich nicht, 700 Euro. Ja. Und mit der Auflage, es will er wieder zurück. Ja, war für mich auch klar. Und eines Abends komme ich von der HTL nach Hause und sagt, schau, da sucht einer einen Kellner in einer Disco. Da bin ich dort hingefahren, habe mich vorgestellt und Donnerstag oder am Freitag und ich glaube am Sonntag habe ich schon das erste Mal gearbeitet dort. Und habe dann dort 3 Jahre gearbeitet, neben der Schule. Bin oft, speziell in der Nacht vom Freitag auf Samstag, häufig am Freitag von der Disco heim, umziehen und dann gleich weiter in die Schule. Damals gab es noch Samstagsschule. Mein Glück war immer, am Samstag habe ich immer in der HTL Werkstätte gehabt. Da bist du nie gesessen, sondern warst immer in Bewegung und so. Das war,
das hat die Möglichkeit nicht so
aufgefallen. Wenn ich sitzen wäre nicht gegangen, Religionsunterricht oder so oder was auch immer, da wäre ich sicher umgekippt. Und ja, und da habe ich gearbeitet. Dann habe ich Bundesheer gemacht und auch immer daneben gearbeitet, dann habe ich mal eine Zeit lang, weiß ich nicht, AMC-Geschirr verkauft, das war für mich das Furchtbarste überhaupt, aber es hat Geld gebracht. Und dann habe ich nach der HTL, habe ich dann geschaut, was könnte ich tun und habe verschiedene Jobs ausprobiert, so in der Technik, war dann im Jahr 1985, war ich in Innsbruck, hab dort eigentlich ein Dreivierteljahr in Innsbruck gewohnt und gearbeitet als Elektrotechniker. Und Weihnachten 85 auf 86 bin ich nach Hause gekommen, zu meinen Eltern, in mein Elternhaus, und fahre durch eine Straße, wo ein Geschäftslokal zu, da ist auch eine Auslagenscheibe gestanden, zu vermieten. Und das ist auch ein bisschen die große Lücke in meinem Leben. Ich weiß nicht mehr, was genau damals mein Antrieb war, stehen zu bleiben, diese Telefonnummer mir aufzuschreiben, nur die Telefonnummer mir aufzuschreiben, sonst nichts. Und habe dann, ich glaube erst 2 Wochen später, dort angerufen. Wo ich in der Disco gearbeitet habe, der hat eine Pizzeria auch dabei gehabt. Und dort habe ich immer auch als Pizzakoch teilweise gearbeitet und als Discjockey und so. Und die Pizza dort hat mir geschmeckt. Und in Krems hat es nur eine Pizzeria gegeben, die ist sehr gut gegangen. War so in die Pizzeria. Aber die Pizzas dort haben mir gar nicht geschmeckt. Und das war so im Hinterkopf möglicherweise, naja, machen wir in Krems dann irgendwie eine Pizzeria.
Die gut schmeckt.
Genau, das war im Jänner. Das war im Jänner 1986, wo ich dort ankam, da hat es geheißen, ja, das Geschäftslokal ist noch, oder das ganze Haus ist noch zu vermieten. Dann war eigentlich meine größte Sorge, was kostet ein Pizzaofen? Da habe ich mal irgendwo angerufen, was kostet ein Pizzaofen? Das hat mich nicht geschreckt, der Preis für einen Pizzaofen. Und dann ist irgendwie der Entschluss gefasst worden, ich mache dort eine Pizzeria rein. Ich weiß es nicht mehr, wie das gegangen ist. Ich habe im Jänner angerufen, ob das Haus zu vermieten ist, und habe am 28. Mai die Pizzeria eröffnet. Also in Wahrheit war es eine 4,5 Monate später. Also das wäre heutzutage undenkbar. Ich habe kein Geld gehabt, nichts.
Also alles selber hergerichtet, alles selber...
Ja, schon mit meinem Vater, und hat den Boden verlegt und weiß nicht, das war vorher ein... Ursprünglich war es ein Lebensmittelgeschäft und dann war da drin ein Autoersatzteilgeschäft. Und das war alles noch, die Böden waren alle kaputt, also da war nichts, also da musstest du alles, alle Mauern abschlagen, alles. Also es war ein kompletter Rohbau eigentlich, ich musste so einen Edelrohbau herstellen. Und das wäre heutzutage alles nicht möglich. A, weil du kriegst, als Jungunternehmer kriegst du, hast du keine Chance Geld zu kriegen. Hast du vorher gesagt, du brauchst für alles Sicherheit und so. Damals hast du Geld gekriegt von der Brauerei, von Coca-Cola, Getränkereferanten. Die Bank hat mir ein bisschen Geld gegeben. Wobei ich dann drauf gekommen bin, so, ich glaube 2-3 Wochen vor der Eröffnung, dass ich viel zu wenig Geld habe. Aber wirklich viel zu wenig. Nicht nur ein bisschen zu wenig, sondern richtig viel zu wenig. Also damals wirklich so eine... unfassbare Existenzangst in mir gehabt, weil ich mir gedacht habe, alle kommen drauf, dass ich kein Geld mehr habe. Ich kann nicht einmal mehr aufsperren. Es ist vor der Eröffnung schon zu Ende. Ich habe damals etwas gemacht, was mir niemand gesagt hat, das war nur aus der Intuition heraus. Das ist ja etwas, auf das ich eigentlich, weiß nicht, ob man stolz sein, weiß nicht, ob das jetzt was mit Stolz zu tun hat oder sonst was, aber es war aus der Intuition her das Richtige. Ich habe damals jeden, dem ich nur irgendetwas schuldig bin, angerufen und habe gesagt, du, und habe denen die Wahrheit gesagt. Ich habe gesagt, du, es geht sich mit dem Geld nicht aus, ich habe mich da verkalkuliert, aber ich werde mich bemühen, dass du es kriegst. Ich bin damals mit 1 Million Schilling in der Luft gehängt. Das ist, wenn man es jetzt 40 Jahre später ist, ist es eh so fast wie 1 Million Euro, ja. Jetzt so ungefähr. Ja. Bin in der Luft gehängt, habe ich nicht gehabt. Und ich hatte nicht ein einziges Mahnschreiben, ich hatte nicht eine einzige Klage, sowieso nicht, weil ich mit den Menschen, denen ich Geld schuldig war, immer Kontakt gehalten habe. Ja. Und dann kam natürlich auch Glück dazu, weil ich war dann fleißig und es kam das Glück dazu, dass das Lokal auch gleich funktioniert hat, mehr oder weniger, fast vom ersten Tag weg. Mhm. Und ich weiß nicht, im Herbst, im Mai haben wir aufgesperrt und ich glaube im September oder Oktober, habe ich dann über eine Bank dann einen Kredit bekommen, einen gescheiten, und habe alles abdecken können und dieses Ding ist dann gelaufen.
Aber ein wilder Ritt.
Das war wirklich wild und heutzutage unmöglich. Wahnsinn. Wirklich unmöglich. Und nämlich also von der Behörde her, ich bin zur Behörde gegangen, auch nichts wissend, weil ich einfach nichts gewusst habe. Ich bin zur Behörde gegangen und habe mit denen geredet. Bauamt und Gewerbebehörde und so weiter. Ja, das möchte ich machen. Was muss ich machen? Und die haben dann gesagt, ja, das mach so oder mach so. Und dann habe ich dann irgendwann einmal die Pläne auch gezeigt. Ja, die haben gesagt, ja, das passt so. Und ich kann mich erinnern, am 28. Mai 1986, um 17 Uhr wäre eröffnet. Aber ich habe am 28. Mai 1986 um 10 Uhr am Vormittag die Bauverhandlung gehabt. Und da war schon alles fix fertig. Ja. Aber es war kein Problem, weil die waren immer eingebunden und haben alles gewusst und so weiter. Das ist auch heute nicht mehr möglich, weil alle Beamte sich fürchten, dass sie irgendwo in eine Verantwortung kommen könnten oder sonst was. Jeder will sich hundertprozentig absichern. Das ist das, was mir an unserer Gesellschaft gerade richtig Sorge macht.
Dass es keine Handschlagqualität mehr gibt?
Gibt es nicht mehr, ja, das auch. Aber das Thema ist, dass ich sehe das als für mich persönlich als große Geschichte. Wir haben so, unsere ganze Gesellschaft hat sich verändert. In manchen Kindergärten haben Kindergärtnerin damit konfrontiert, dass sie von Eltern verklagt werden, weil ein Kind von der Schaukel runterfällt. Mein Papa hätte gesagt, was nicht aufgegrat.
Eigenverantwortung.
Aber das will heute halt, keiner mehr Eigenverantwortung übernehmen. Und alle wollen, alle. Und bei einem Beamten kann ich es fast verstehen, dass der sagt, du, es sind die Gesetze so deppert, warum soll ich mich jetzt in eine Verantwortung begeben, indem ich dir etwas erlaube?
Ja.
Jeder macht dir nur, er sagt, schau, das ist im Gesetz und das Gesetz will sich auch absichern, dass sie auch sagen, du, das ist das Gesetz und wenn du es nicht einhältst, dann. Weil es will keiner schuld sein. Ja. Keiner will für irgendwas schuld sein, keiner will Verantwortung übernehmen oder sonst irgendwas.
Ja.
Und das war damals einfach, und wenn du heute so ein Verfahren, mein letztes Lokal, was ich aufgesperrt habe, das war für mich irgendwie furchtbar. Aber da kann ich, wie lange das gedauert hat, dort zu einer Genehmigung zu kommen.
Da wärst du früher nicht einmal zum Aufsperren gekommen.
Nein, gar nicht, nein, überhaupt nicht. Hätte den Mut schon verloren, schon längst. Das Thema ist, viele schimpfen jetzt auf die Beamten, weil sie sagen, ja, diese Beamten und die machen das alles so kompliziert, aber in Wahrheit können die auch nichts dafür. Weil wozu soll sich ein Beamter jetzt in die Verantwortung setzen, wenn er ständig bedroht ist durch irgendwelche Gesetze oder durch irgendwelche Menschen, die irgendwem verklagen? Da hat er, es muss ja irgendwer irgendwas falsch gemacht haben, und es muss ja ein Beamter irgendwas falsch entschieden oder falsch genehmigt haben oder sonst irgendwas. Aber das ist die Geschichte. Selbstständig gemacht habe ich mich aus einer Idee heraus. Nicht mit einem Plan. Ja. Das ist einfach passiert. Ich weiß gar nicht, was passiert ist.
Ja, aber es ist wahnsinnig inspirierend. Und ich möchte auch gerne später nochmal ein bisschen über Herausforderungen sprechen. Vorweg würde ich gerne noch fragen, etwas sehr Positives. Was begeistert dich denn jetzt an deiner Rolle? Was ist denn das, wenn du jetzt an deine Rolle als Unternehmer denkst, was sind Dinge, die dich begeistern?
Naja, jetzt als Unternehmer, ich kann Dinge einfach tun. Ich kann irgendwie, wenn ich für irgendwas, ich habe für manches was eine Idee und mach's einfach. Wir sitzen jetzt da in dem Kaffeehaus und ich weiß, ich werde da jetzt ganz lange Zeit kein Geld verdienen damit. Ich habe es erst aufgesperrt vor ein paar Monaten. Und gar nicht eigentlich mit dem Ziel, da etwas zu verdienen, sondern einfach mit dem Ziel, ich möchte aus dem Ort was Schönes machen oder beziehungsweise diesen Ort nicht sterben lassen. Ja. Weil die alte Betreiberin ist in Pension gegangen.
Das ist ein sehr schönes, traditionelles Café, ja, würde ich sagen.
Die Stammgäste, die haben eine volle Freude. Wir haben so ein bisschen was verändert, aber ganz wenig.
Ja.
Sehr behutsam aber versucht, einiges zu verändern. Das ist das, was mir heute echt einen Spaß macht, dass ich einfach Dinge tun kann. Und manchmal wäre es gut, wenn ich drüber nachdenken würde, einmal mehr. Aber oft ist es gut, einfach nicht nachzudenken und sagen, okay, ich tue es einfach. Und das ist das mache ich eigentlich seit 39 Jahren, ist einfach tun.
Ja.
Und oft nicht drüber nachdenken, weil das ist, ich kann mich erinnern, beim ersten Lokal, die Wirtschaftskammer hat mir dann, war bei der Wirtschaftskammer angedockt, die haben mich unterstützt, wo es halt gegangen ist, haben wir dann auch einen Betriebsberater zur Verfügung gestellt. Ich habe leider die Unterlagen verlegt, ich hätte sie gerne noch, aber ich habe sie mir, ich glaube 10, 15 Jahre später sind sie mir einmal in die Hände gefallen, dann habe ich mir das angeschaut, was der dort mich beraten hat. Ja, da gibt es mich jetzt wirklich nicht mehr. Das ist aber, ich bin eher einer, der, oder nicht nur eher, sondern zu, eigentlich fast zu 100% einer, wenn mein Hirn ja sagt und mein Bauch nein, dann wird nein entschieden. Und wenn mein Hirn nein sagt und mein Bauch trotzdem sehr stark ja sagt, dann wird eher ja entschieden. Also es ist, ich sage jetzt einmal, in den letzten 39 Jahren hat sich der Bauch häufig richtig entschieden. Mhm. Nicht immer, aber öfter als falsch.
Ja, ja.
Also unterm Strich.
Spannend, ja.
Unterm Strich und in Relation zu dem, was ich mache und was ich umsetze und was ich bewege und was ich Mitarbeiter habe, in Relation verdiene ich eigentlich viel zu wenig. Aber das ist nicht mein Antrieb. Mhm. Mein Antrieb ist jetzt echt nicht, dass ich...
Du willst das gestalten. Du
gestalten willst, macht man viel ja. mehr Spaß. Ja. Ich denke mir wirklich oft vorher nicht drüber nach, ob das jetzt, ja. ob das jetzt ein Geschäft sein kann oder nicht, sondern da geht es eher wirklich ums Gestalten. Schön. Und das ist das, was das mir eigentlich am meisten Freude macht. Oder so.
Ich möchte dich gerne fragen, was für Momente dich und dein Unternehmen besonders geprägt haben. Meine, die Anfangsphase war ja schon sehr, sehr prägsam. Gibt es da zwischendurch auch Momente, die dich geprägt haben?
Schau, ich kann dir gleich von der Anfangsphase erzählen, dass ich am Anfang kein Geld gehabt habe. Oder plötzlich draufgekommen bin, ich habe kein Geld. Was hat mich da geprägt? Das war zum Beispiel ein Mann, der leider nicht mehr lebt. Und der ist reingegangen bei der Tür und sagt, hallo, und dann, wie geht's da? Und so, und ich bin einer, der eher so sein Herz auf der Zunge trägt. Ich sage oft einmal zu oft die Wahrheit oder sagen wir so, ich erzähle den Leuten halt gern, wenn es mir schlecht geht, dann soll ich es. Also so, diese Floskel geht es da eh gut. Ich habe einmal zu einem österreichischen Politiker gesagt, zu einem nicht so ganz unbedeutenden, der mich auch gefragt hat, Harry, wie geht's da? Sage, hast du Zeit und willst du die Wahrheit wissen? Oder... Dann sagt er, ich rufe dich an. Da habe ich bis heute nicht angerufen, weil es ja die meisten Leute nicht interessiert. Ja. Aber da ist einer reingegangen bei der Tür und zu dem habe ich gesagt, du, eigentlich geht es mir schlecht. Sag ich, ich kann die Mauer nicht mehr zahlen. Der hat den Hosensack reingegriffen, hat mir so einen dicken Packen Geld in die Hand gedrückt, sagt er, du, das hat er gerade irgendwo einkassiert oder was, der hat ihn gerade einstecken gehabt. Und das waren damals 30.000 Schilling. Da sagt er, da hast du halt die Mauer. Er hat sich nichts unterschreiben lassen, gar nichts.
Auf Handschlag und Vertrauen.
Genau. Ein Jahr später hat er mich gefragt, du, wie schaut es mit dem Geld aus? Habe ich gesagt, du, ich hatte schon zusammengespart, sage ich, ich brauche nur einen Monat, wenn du wüsstest, das und das habe ich schon, aber den Rest brauche ich nur einen Monat, sagt er, dann gib mir alles, wenn du alles hast. Das war's.
Wahnsinn.
Und das hat mich schon auch zu einem gewissen, einem guten Teil geprägt. Das ist etwas, was ich auch jetzt lebe. Also bei mir ist es in meiner Firma eigentlich für meine Mitarbeiter sehr einfach, einen Vorschuss zu kriegen oder mal ein Darlehen zu kriegen oder Hilfe zu kriegen, weil mich das auch geprägt hat, weil immer viel das so diese eine gewisse Menschlichkeit oder so irgendwas, das hat man damals wirklich, und ich habe es auch gesehen als Kind, mein Vater war arm, aber er war nach außen hin, in seiner Menschlichkeit war er reich. Mhm. Und da kommt auch viel zurück. Da kommt total oft was zurück. Ja. Einer von meinen Söhnen, der habe ich einmal gesagt, du, da war ich schon geschieden, mein erstes Lokal ist Entscheidungsopfer. Und der hat mit seiner Mutter das weitergeführt, sage ich, du, deine Schulkollegen, hast du schon mal auf eine Pizza eingeladen oder so? Sagt er da drauf, nein, die haben mich auch noch nie eingeladen. Mhm. Sage ich, du, So geht das Leben nicht. Wenn ja jeder darauf wartet, dass einer muss den Anfang machen. Du musst oft einmal in Vorlage treten.
Ja. Und mit dem Vertrauen ist es, glaube ich, sehr ähnlich. Oder? Also
voll.
Ich habe es mal gehört, also es gibt eigentlich keinen Grund, Menschen grundsätzlich nicht zu vertrauen. Oder? Das ist ein Fehler, glaube ich. Ja. Und es ist schön, dass du das sagst.
Und wenn du in Vorlage trittst, das kommt zurück. Es kommt nicht immer, wenn es das nach rechts gibt, kommt es nicht unbedingt von rechts zurück. Es kann auch von links zurückkommen.
Ja.
Aber
ich bin gespannt, was du zur nächsten Frage zu sagen hast, weil ich bin sicher, jemand, der so viel erlebt hat wie du, der hat auch den einen oder anderen Rückschlag verkraftet und ist wahrscheinlich daraus noch stärker geworden. Was waren denn Fehler oder Rückschläge, die du erlebt hast, gemacht hast, und was hast du daraus gelernt?
Es hat mich... Einmal, ich habe auch ein Lokal in der Nähe neben der Donau-Universität. Es hat mich einmal ein Lehrgangsleiter der Donau-Universität gemeinsam mit einer Kremser Bank haben mich einmal gefragt, ob ich nicht einen Vortrag halten will vor Jungunternehmern. Und ich habe gesagt ja, aber nur unter einer einzigen Bedingung. Ich möchte nicht über die Dinge reden, die in meinem Leben funktioniert haben, sondern ich möchte über die Dinge reden, die in meinem Leben nicht funktioniert haben und die schiefgegangen sind, weil ich der Meinung bin, dass man aus diesen Dingen deutlich mehr lernen kann, als weil wenn was funktioniert, dann ist es eh so, wie ich es haben will. Dann lerne ich nicht wirklich was draus. Daraus lernen tust du nur aus den Fehlern. Ich sage es auch jetzt zu meinen Mitarbeitern, lest euch nicht die guten Rezessionen durch, lest euch die schlechten durch. Da ist zwar auch bei den schlechten teilweise wirklich viel Blödsinn dabei, wirklich viel Blödsinn und Bösartigkeit dabei, wo du dich fragst, warum. Aber es ist das eine oder andere Körnchen Wahrheit ist immer mal drinnen versteckt und man kann daraus was lernen. Man kann aus den schlechten Dingen immer was lernen. Ja, und es haben in meinem Leben einige Dinge ganz fix nicht funktioniert. Ganz fix nicht. Nicht nur, also wenn du sagst, als Unternehmer, nein, ich würde gerne eher sagen, was habe ich als Mensch falsch gemacht, weil ich das bei mir ist privat und Firma eigentlich so oft. Ich habe jetzt gerade das vierte Mal geheiratet. Es gibt, und das würde ich an jeden, der schon vielleicht ein bisschen älter ist, ans Herz legen, ein Lied von Udo Lindenberg. Das heißt wieder genauso. Das ist ein Lied, das kann man sich anhören. Zumindest die ersten zwei Strophen, die dritte weiß ich nicht. Aber ich hab eine Geburtstagsfeier gehabt und da habe ich das gespielt für meine Gäste, bevor ich zu sprechen begonnen habe. Die ersten zwei Strophen gespielt und auf das, danach habe ich zu sprechen. Und ich habe mich danach, ich weiß nicht, wie viele Leute angesprochen, denen das so aus dem Herzen gesprochen ist. Und das Lied heißt eben wieder genauso. Also da singt er quasi über die Fehler, die er gemacht hat in seinem Leben und er wird es wieder genauso tun. Und in Wahrheit, natürlich wird man sich den einen oder anderen Umweg ersparen, den einen oder anderen Blödsinn, den man gemacht hat, ersparen, sowohl auf der Unternehmerseite als auch auf der privaten Seite. Aber ich denke mir, in dem Moment, wo ich jetzt da sitze und es ist mein Leben halbwegs in Ordnung, dann hat das alles vielleicht genau seinen Grund gehabt, dass man den einen oder anderen Umweg genommen hat. Den hat es wahrscheinlich gebraucht. Vielleicht wäre sonst der viel blödere Umweg dazugekommen oder sonst was, wenn man das nicht gemacht hätte. Also ja, habe schon einiges Blödsinniges gemacht. Schon viel Blödsinniges gemacht, aber ja. Vielleicht ist es genau trotzdem.
Im Nachhinein ist man gescheiter. Im Moment war es
halt. Mit der Weisheit des Rückblicks sind wir alle gescheit und Millionäre. Ja, das ist so, aber freilich habe ich schon jeden Tag, also ich denke mir es oft, du lernst ja nie aus, du machst ja ständig irgendwelche Fehler. Blöd ist, wenn du denselben Fehler immer wieder machst.
Wenn du nichts lernst.
Wenn du nichts daraus lernst, dann ist also, dann ist blöd. Dann ist blöd. Aber die Fehler, die gehen mir nicht aus. Also die gehen mir fix nicht aus.
Du hast das vorher schon ein bisschen angesprochen oder ein bisschen einblicken lassen. Lass uns über Führung und Teamkultur sprechen. Meine erste Frage dazu, hat sich dein Führungsstil über die Zeit verändert und wie führst du heute? Was ist dir dabei besonders wichtig?
Ich glaube, wenn ich mir überlege, ich mein erstes Lokal aufgesperrt mit 22 Jahren, war damals 22 Jahre alt. Natürlich führt man dann aus der Intuition heraus und macht aus der Intuition heraus viel Unsinn, macht aus der Intuition heraus viele Fehler, beleidigt Menschen, weil man es vielleicht nicht besser weiß oder weil man glaubt, man ist lustig oder sonst irgendwas. Passiert mir zwar manchmal auch jetzt noch, dass ich so irgendwo einmal jemanden beleidige, obwohl ich es gar nicht will, weil ich einfach mit irgendeiner blöden Aussage oder so irgendwas, ja. Aber ich glaube schon, dass sich mein Führungsstil verändert hat. Wahrscheinlich noch viel lernen könnte und viel dazu lernen sollte, aber wie soll ich sagen, ich versuche, dass ich eigentlich mit allen eigentlich aber auf einer sehr guten Ebene bin und mir ist es eigentlich total wichtig, dass mich die Menschen in meiner Firma, dass sie dem, dass mich meine Mitarbeiter, dass mich die mögen, dass die ja wissen, bin für sie da, wenn sie mich brauchen.
Ja.
Meine, du kannst jetzt nicht mit an jedem Freund sein, das
ja.
geht nicht.
Ja.
Aber ich möchte zumindest haben, dass sie mich nicht hassen.
Ja. Und meine, du kannst doch, glaube ich, nicht immer Entscheidungen treffen, die jeder liebt in dem ja. Moment.
Weil das ist irgendwie, das habe ich von, jetzt komme ich wieder einmal ganz weit zurück, mein Papa, der hat einige Vorgesetzte gehabt, die hat er gehasst. Das hat er jeden Tag gesagt, wenn er heimgekommen ist von der Arbeit. Das ist etwas, was ich, glaube ich, nicht wollte.
Ja.
Wenn so jemand bei mir in der Firma wäre, das wär ja. fatal für mich. Also, das, wobei diese Zeiten sind wahrscheinlich auch vorbei.
Mhm.
Ich glaube, naja, in manchen Branchen werden es wahrscheinlich nach wie vor so sein. Im Gasgewerbe weiß ich es nicht. Das ist schlecht, wenn die...
Das strahlt ja auch, glaube ich, gegenüber die, zu den Gästen.
Na voll.
Ja.
Also mein Thema ist natürlich, ich kann gerne helfen. Ich habe heuer, voriges Jahr, habe ich an Mitarbeiter eine Konkursgeschichte abgewendet. Und da ist gar nicht so sehr viel um Geld gegangen, sondern da ist sehr viel um... Da habe ich sehr viel Zeit investiert, sehr viel Zeit, das Ganze ins richtige Lot zu bringen. Da habe ich das gemacht, was ich vor 28, 29 Jahren gemacht habe. Mit jedem telefoniert. Jedem, der was schuldig war, angerufen und gesagt,
hast du gemacht?
Das habe ich gemacht. Ja. Jeden. Jeden, glaube ich, angerufen, persönlich angerufen und geschaut, dass ich dort eine Lösung finde. Und am Ende haben wir eine sensationell gute Lösung gefunden. Also das hat dem richtig viel Geld erspart, richtig viel Geld, und hat ihm seine Existenz bewahrt und hat mir wahrscheinlich einen Mitarbeiter gebracht, der mir mehr als dankbar ist, der das auch weiß, weil wie gesagt, das war gar nicht so sehr der Fall. Ich habe dann schon finanziell auch was investiert, aber das war es nicht. Es war hauptsächlich die Zeit und die persönlichen Gespräche. Das habe ich auch so gemerkt, habe ich auch so gehört. Die waren ganz überrascht, dass ein Arbeitgeber von irgendwem anruft. Weil der war bei mir und hat sich dann selbstständig gemacht und hat dann auf den Scheiß gemacht und dann ist er wieder zu mir zurückgekommen. Und die haben das teilweise gar nicht gepackt. Dass da jetzt einer
schon da ist. Außergewöhnlich.
Ja, weiß ich nicht, aber das ist auch so eine Geschichte, da brauche ich nicht nachdenken über sowas, das mache ich einfach.
Ja.
Das ist so eher so. Und doch. Da gibt es ein paar Geschichten, wo man halt schaut, wo kann man helfen.
Ja.
Und das könnte es vielleicht sein.
Eine Sache, die ich gerne noch fragen möchte, ist, welche Haltung lebst du vor? Und Haltung ist ja auch immer sehr getrieben von Werte, die man lebt, auch Werte, die man vielleicht schon aus der Kindheit mitgenommen hat oder die einen schon von Kindheit an geprägt haben. Welche Haltung lebst du vor?
Ich bin jetzt 39 Jahre selbstständig. Ich schätze mal, ich war die ersten 20 Jahre eigentlich durchgehend insolvent. So am Papier. Hundertprozentig. Du wirst keinen einzigen Lieferanten finden, der sagen wird, der hat eine Rechnung nicht bezahlt. Vielleicht nicht pünktlich. Du wirst niemand finden, der aus dieser Zeit erzählen wird, ich hätte eine Rechnung nicht bezahlt. Ich habe Lieferanten oder Installateur, die habe ich seit 39 Jahren. Und den rufe ich an und wenn der in Kroatien im Urlaub ist, hebt er mir auch ab und schickt mir wen. Also, und ich habe auch nie einen einzigen Lohn nicht bezahlt. Und manchmal habe ich das Geld nicht gehabt. Dann habe ich geschaut, dass es irgendwie, also bevor ich mir das selber das Geld genommen hätte, haben wir Löhne damit bezahlt.
Ja.
Also, und geschaut, dass die das bringt. Das ist für mich zum Beispiel eine ganz wichtige Geschichte und das wissen alle. Darum hasse ich es auch. Ich habe zwar jetzt eine GmbH, aber das hat ein bisschen einen anderen Hintergrund. Darum hasse ich es auch, wenn sich irgendwelche Firmen hinter GmbHs verstecken oder so GmbHs gründen.
Und keine Verantwortung.
Und keiner nimmt Verantwortung. Geht das Projekt gut, decke ich den Gewinn ein. Geht es schief, lasse ich die Allgemeinheit mitfahren.
Ja.
Und
es gibt ja manche Branchen, die da wirklich leider schwarze Schafe sind.
Ein paar Sachen, wo ich es ein bisschen näher mitgekriegt habe, und ich dachte, nein, das geht sich für mich gar nicht aus.
Ja.
Ich war 34 Jahre oder was, Einzelfirmen, Einzelunternehmen. Haben viele nicht verstanden, warum ich keine GmbH habe. So, ja, hallo, mein Tun, meine Verantwortung. Und wenn ich jetzt sage, okay, mein Tun, meine Verantwortung, wenn die Mitarbeiter für mich arbeiten und wenn das Projekt nur so schlecht ist, dann ist es trotzdem meine Verantwortung gewesen. Und müssen, wie kommen die dazu, dass die aufs Geld warten sollten oder so irgendwas? Warum?
Es ist, glaube ich, das Einzige und völlig Richtige, nur viele machen es sich halt leichter.
Ja, aber das hat was mit Respekt zu tun, das hat was auch mit Demut zu tun, das hat mit einigen Dingen zu tun. Anderen Menschen gegenüber, der Gesellschaft gegenüber oder sonst irgendwas. Das,
Wenn wir noch ein bisschen über euer Team, dein Team sprechen, was macht denn das Miteinander bei euch im Team aus? Was sind denn auch Dinge, die ihr gemeinsam, vielleicht unternehmensgemeinsame Aktivitäten oder habt ihr irgendwelche Rituale, wie ihr Erfolge feiert?
Ja, leider im Moment ist das Ganze ist seit Corona ein bisschen abhanden gekommen. Wir haben vor Corona haben wir natürlich eine obligatorische Weihnachtsfeier gemacht, war eher nicht so ganz 0815, wie es andere machen. Wir haben vor Corona gehabt, wir haben immer Sommerfest dann teilweise gehabt, wir haben alle mit dem Hubschrauber irgendwo einfliegen lassen oder irgendwas. Also es ist nach Corona hat viel zerstört. Mhm. Corona hat auch dieses Ritual ein bisschen zerstört. Und das können wir jetzt gerade gar nicht einfangen. Ich weiß nicht, gar nicht, warum es uns jetzt gerade einmal nicht gelingt. Oder vielleicht, weil wir zu sehr teilweise am Strudeln sind. Weil immer noch nicht, die nach Corona ist, seit Corona ist nichts mehr ganz rund. Und vielleicht auch die Firma schon um ein Stück weit zu groß geworden ist. Die kann gar nicht mehr alle auf einmal zusammenholen. Das ist schon ein bisschen schwierig. Im Jänner haben wir so quasi eine Nachweihnachtsfeier gehabt. Da haben wir es wieder geschafft. Aber sonst hat leider Corona viel zerstört. Viel. Das, was mir persönlich eigentlich sehr weh tut. Ja. Das war damals so ein, wie kann man erinnern, am, glaube ich, 16. März war das 2020, wie der Kurz im Fernsehen den Lockdown ausgerufen hat. Ich war in einem meiner Lokale und habe einen Laptop gehabt und habe mir das am Laptop den Livestream angeschaut. Und wie der das sagt, ich glaube, die Welt bleibt stehen. Und es ist eigentlich alles aus. Ich habe geweint, weil man dachte, die Firma ist kaputt und wie soll das jetzt sein und sonst was. Ich war möglicherweise einer der Auslöser, warum die Kurzarbeit so schnell gekommen ist. Zumindest habe ich das im Nachhinein gehört. Ich war, glaube ich, in Niederösterreich oder vielleicht in Österreich sogar einer der Ersten, der eben gleich einmal alle Mitarbeiter zur Kündigung angemeldet beim AMS. Gleich ein paar Stunden später oder so irgendwas. Am Ende des Tages habe ich keinen einzigen gekündigt. Nicht einen einzigen. Es haben zwar ein paar gekündigt, leider Gottes, sind ein paar abhanden gekommen in der Zeit. Aber das Feiern hat sich aufgehört. Seitdem. Ja. Dieses große Feiern hat sich aufgehört für uns. Es war eine Zeit lang nicht möglich. Da haben wir dann irgendwann einmal sogar illegal, so halb illegal, ja, so zu Weihnachten uns zusammengesetzt in kleinen Gruppen.
Man durfte ja nur mit irgendwie vier Leuten teilweise zu Weihnachten, das war, solche Geschichten.
Aber in Goskau war es relativ leicht.
Ja.
In Goskau war es immer nur einfach, weil wir durften ja weiter kochen, die Teams durften. Also es war, darum war das nicht ganz so illegal, aber
ja, hoffentlich.
Kann sich heute niemand mehr vorstellen.
Ja.
Wird auch nie wiederkommen.
Ja. Wo drückt denn aktuell der Schuh? Was sind denn aktuelle Herausforderungen bei dir im Unternehmen oder auch in der Wirtschaft im Allgemeinen,
die du siehst? Ich kann jetzt im Prinzip eigentlich fast nur das wiederholen, was in den Medien auch sind, wo drückt der Schuh am meisten, drückt mich der Schuh teilweise die ganze, weiß ich, was Bürokratie ist. Also es ist abartig, so wie ich schon vorher erzählt habe. Du hast eine Genehmigung relativ einfach bekommen, ohne zu viele. Es hat auch funktionieren müssen, aber halt, es war nicht so schwierig, es war nicht alles so extrem schwierig.
Ja.
Und das ist ja meine wirklich große Hoffnung, dass die Gesetze jetzt wirklich vielleicht, dass man sich manchmal ein bisschen darüber nachdenkt, hallo, wie schwierig mache ich es jetzt eigentlich der Menschheit? Und wir sind aber, wie gesagt, wir sind selber schuld, wenn wir heute als Gesellschaft eine Kindergärtnerin verklagen, nur weil mein Kind von der Schaukel runtergeflogen ist. dann sind wir ja irgendwie als Gesellschaft schon selber schuld an dem Ganzen.
Oder kennst du das mit den Menschen, die auf die Almen gehen und dann die Bauern verklagen, weil es die Kühe ja, irgendwie Probleme mit den Kühen haben und solche ja, Geschichten?
Also, genau. Das ist ganz genau. Ganz genau. Und das, aber das sind die, und das ist, früher haben wir die Amerikaner irgendwie belächelt, wenn die irgendwo auf ein Superman-Kostüm draufgeschrieben haben, Achtung, man kann nicht damit fliegen. Ja, jetzt machen wir es selber. Wir sind selber nicht besser. Und diese amerikanischen Verhältnisse oder so, die sich da bei uns eingeschlichen haben und sich immer mehr einschleichen, das macht mir Sorge. Das macht mir Sorge. Das macht es auch irgendwie wirklich unlustig.
Ja.
Es hat sich vieles verbessert. Es hat sich vieles im Laufe der vielen Jahre, ist vieles besser geworden. Aber nicht alles.
Wenn wir über Entscheidungen und mutige Entscheidungen sprechen, also ich glaube, das ist relativ offensichtlich, dass du in deinem Leben viele mutige Entscheidungen getroffen hast. Gibt es da eine, die dir vielleicht spontan einfällt, die besonders mutig war und hat sie sich gelohnt?
Besonders mutig war wahrscheinlich eben mein erstes Lokal. Gelohnt hat es sich natürlich, weil sonst setzen, hätten wir zwei heute nicht da sitzen. Ja, ich weiß nicht, ob es mutig war, aber dumm war es auf jeden Fall. Also, so im Nachhinein betrachtet, natürlich. Aber wie ist das so, diese fatale Kombination aus Dummheit und Mut? Ist halt, aber ich glaube, bei mir kommt zumindest eines dazu. Und es ist dann trotzdem ein gewisser Respekt oder eine gewisse Demut oder so irgendwas von, zwar sagst du, okay, ich bin jetzt mutig, aber trotzdem irgendwie bist du zu einem gewissen Grad demütig und dann kann das schon.
Dann gleicht es sich irgendwo
das kann sich ausgleichen. Und es ist, wenn du heute als Unternehmer zwar dann doch einen Mut hast, aber andere halt nicht an dich glauben, dann ist es natürlich trotzdem blöd, wenn du das Geld nicht zusammenkriegst oder sowas. Also das ist, also ich bin überzeugt, dass sehr viel daran scheitert, an Menschen, die an dich glauben.
Ja, aber ich glaube, du brauchst Leute, die an dich glauben.
Ja.
Sonst, eben weil alleine schafft man es nicht. Und du brauchst einfach Menschen, die.
Nein, ja, man schafft es schon alleine auch, aber es kommt natürlich ganz stark auf die Branche drauf an, was du halt tust. Ist das etwas, wo du halt von Haus aus viel Kapital brauchst? Oder ist es etwas, wo ich sage, okay, ich brauche am Anfang nicht viel Kapital, sondern ich brauche nur fleißig sein?
Ja.
Und wenn ich sage, okay, das ist zum Beispiel irgendwo ein bisschen auch so meine Rede, ich glaube, dass Gastronomie eigentlich fast immer funktionieren kann, wenn man fleißig ist. Du kannst mit Gastronomie an nicht allen Orten, aber doch an vielen Orten, kannst du mit Sicherheit überleben oder vielleicht auch sogar gut leben, wenn du fleißig bist. Wenn du fleißig bist. Das war so ein bisschen ein Glück bei meinem ersten Lokal. So irgendwie, ich kann mich erinnern, wie das erste Geld reingekommen ist. Ich glaube, wenn ich da die falsche Frau an meiner Seite gehabt hätte damals, die gesagt hätte, juhu, wir kaufen uns ein neues Auto und Schmuck und schöne Kleider, dann wäre das alles schief gegangen. Die hat das nicht gemacht, hat aufs Geld aufgepasst, hat darauf geachtet und das war gut so. So in der, alles andere hat dann, privat hat es eh nicht funktioniert, aber geschäftlich, da muss ich sagen, die war auch fleißig, die hat nebenbei noch einen Job gehabt und hat mir auch geholfen, also wirklich Hut ab vor ihr, nach wie vor. Wenn ich animiert worden wäre, Geld auszugeben, hätte ich es gemacht. Der Vater hat uns irgendwie eigentlich nie das Gefühl gegeben, dass uns irgendwas fehlt. Also das erste Mal, wo ich wirklich gemerkt habe, dass andere haben, die mehr Geld haben, da war ich schon 16. Weil da haben die, ich sage immer, die Bauernburm aus dem Ort, die haben ein schnelleres Moped gehabt wie ich. Die haben sich das schnellere Moped kaufen können. So ein KTM oder was. Und ich habe ja lange über Vespa gehabt, die in der Billige. Und das haben wir immer davor gefahren oder so irgendwas. Also das war das erste Mal, wo ich so geahnt habe, okay, da gibt es welche, die haben viel mehr Geld. Aber bis dorthin war das eigentlich nie ein Thema. Also ja, wenn du was haben willst, musst du es arbeiten, aber nicht so, dass man dachte, ja, irgendwie so. es hat damals Gott sei Dank auch diese sozialen Medien ja jetzt nicht gegeben, wo jeder weiß, was es alles gibt oder was man alles nicht hat. Was man alles nicht hat oder was man sich alles nicht kaufen kann oder sonst was.
Ja.
Auch keine Statussymbole oder so. Ja, das.
Ja, finde ich schön, sehr inspirierend. Wenn wir in die Zukunft blicken, was brauchen denn deiner Meinung nach echte Unternehmer und Unternehmerinnen und die, die es werden wollen, in Österreich heute wirklich?
Durchhaltevermögen wahrscheinlich. Durchhaltevermögen, ja. Mut und hoffentlich eine stabile Regierung, egal welche. Hauptsächlich eine, die Entscheidungen trifft und auch unpopuläre Entscheidungen trifft und die halt eventuell den Boden, auf dem wir stehen, gut bereiten. Weil das ist das, was ich, das ist auch so eine Aussage, die ich gerne treffe, auch so am heutigen Tisch oder sonst irgendwas. Es gibt immer wieder so diese Schulterklopfer, die sagen, hey Harry, du hast das geschafft oder sowas. Denen sage ich zwei Dinge. A, habe ich es nicht geschafft, solange ich noch so viele Mitarbeiter habe, wie ich jetzt gerade habe, 110 oder so, habe ich es nicht geschafft, weil die können ja alle noch versorgt. Das ist A, also geschafft. Und B, sage ich denen auch immer, weil sie dann, oft kommt dann der Zusatz, und was die Regierung aufführt und weiß ich nicht was, also was die Geld verplempern oder sonst was, denen sage ich zwei Dinge. A, wird in meiner Firma passiert genauso viel Verschwendung wie im Großen, also nur sind die Zahlen dort halt größer, aber die Verschwendung passiert. Ich merke, ich habe mich erst heute wieder über zwei Dinge geärgert in meiner Firma, wo ich mir denke, boah, das tut mir so weh, was da an Verschwendung passiert. Aber ich sitze jetzt da mit dir, gleichzeitig haben sie immer andere Lokale geöffnet und wir haben irgendwelche Catering laufen und da passiert sicher an jeder Stelle irgendwas, was nicht in meinem Sinne ist. Irgendwas passiert, aber du musst halt irgendwie deinen Frieden damit machen. Aber wenn die sagen, okay, aber die Regierung und weiß ich nicht, was alles, dann sage ich denen trotzdem, offensichtlich macht unsere, sagen wir, Regierung oder unsere Verwaltung dieses Landes nicht so schlecht, sonst würde es uns jetzt nicht so gut gehen, wie es uns geht. Weil, wenn da draußen auf der Straße Anarchie passiert, wenn die Straßen schlecht sind, wenn Kriminalität ist und weiß ich nicht was alles, und du dir dein Haus nicht mehr verlassen traust, dann kann ja zu mir keiner ins Lokal kommen oder wenn wir was konsumieren oder sonst was. Also grundsätzlich ist es so schlecht nicht. Und diese alles zu Tode jammern, das halte ich nicht aus. Also wir tun alle immer gern alles schlecht jammern und das ist das, was mir ein bisschen Sorge macht und auch, wo sie ein Unternehmer versuchen sollte, nicht abbringen zu lassen von solchen Dingen. Das ist irgendwo, wo ich mir manchmal denke, warum tust du das an? Aber wir brauchen es. Wir brauchen den Mittelstand, wir brauchen die Unternehmen. Ja. Sonst wird alles dann nicht mehr funktionieren. Irgendwann nicht funktioniert es dann nicht mehr.
Lass uns zum Abschluss noch ein bisschen über dich sprechen, auch wenn du das vielleicht nicht so gerne tust. Ich würde dich trotzdem gerne fragen, worauf bist du denn heute besonders stolz?
Na, ich bin schon stolz drauf, wenn ich mir denke, womit ich begonnen habe, was mein Start war, nämlich gar kein Einkommen. Also von dem her bin ich schon stolz drauf, was man schon erreichen kann, auch in diesem Land. Aber es muss trotzdem fleißig sein. Wie gesagt, das ist, ich bin schon stolz, das geschafft zu haben. Oder bisher den Weg gemacht zu haben. Ja, schon.
Was nimmst du dir noch vor? Was möchtest du noch schaffen als Unternehmer? Was sind vielleicht noch Ziele, die du erreichen willst?
Na schau. Ich könnte dir zu jedem meiner Lokale eine Geschichte erzählen. Und kein einziges meiner Lokale, und ich habe nicht nur die, die ich jetzt habe, sondern ich habe schon viele immer wieder aufgesperrt und auch wieder verkauft und zugesperrt, wenn irgendwas nicht funktioniert hat oder so. Es gehört auch zu diesem Scheitern manchmal dazu. Und das war damals, das habe ich vorher nicht fertig geredet, dieser Vortrag an der Donau, den ich dann gehalten habe vor den jungen Unternehmen, der hat dann geheißen, erfolgreich scheitern. Mhm. Also, was kann man trotzdem erfolgreich daraus ziehen oder daraus machen oder sonst was? Und es war kein einziges meiner ganzen Geschichten da jetzt so wirklich geplant. So wirklich geplant, sondern das ist alles passiert. Die Vermieterin von da sehe ich auf der Straße gehen, fahre mit dem Auto vorbei und denke mir noch, ah, da geht die Frau Wilhelm. Sie hat mich nicht gesehen, ich habe sie schon gesehen, also vielleicht hat sie mich unterbewusst gesehen. Eine Viertelstunde später läuft bei mir das Telefon, ja, und sie hört es auf und ob ich nicht Interesse habe. Und meine erste Reaktion war, liebe Familie, nein, ganz sicher nicht. Ich mache kein neues Lokal. Das war voriges Jahr im November oder Oktober oder ich weiß nicht, im Herbst vorigen Jahres hat sie mich angerufen. So, ich mache kein Ex-Lokal mehr. Mittlerweile wird zwar wieder eröffnet. Also. Aber das, also es gibt keinen Plan. Es gab nie einen Plan und es gibt keinen Plan. Jetzt gibt es ein Ziel und mein Ziel ist es natürlich, in irgendeiner Weise mein Unternehmen oder zumindest Teile des Unternehmens weiterleben zu lassen. Ich habe in der Familie niemanden, der das Unternehmen übernehmen würde. Das heißt, ich muss jetzt schauen, einen Weg zu finden, was kann man tun. Also das, ich glaube zwar schon, dass die Marke Harris vielleicht in einer kleinen Version weiterleben kann. Das Unternehmen, so wie es jetzt ist, wird in dieser Form sicher nicht weiterleben. Also wird es nicht geben. Wird es in 10 Jahren so nicht mehr geben, wahrscheinlich.
Aber es ist schon eine große, tolle Marke, die du aufgebaut hast. Heute habe ich nebenbei so einer Kollegin erzählt, dass ich dich gleich treffen werde und interviewen darf. Sie hat gesagt, na, wirklich, ja. Der Harry, überall, wo es coole lokale Cafés in Krems geht, hat er seine Finger drinnen. Und ja, also du hast da schon eine Bekanntheit auch bis nach Wien dir geschaffen.
Ja, das mag schon sein. Freut mich eh. Aber ja, das sind auch so Dinge, das ist jetzt gar nicht so mein Ziel, so irgendwie, das ist gar nicht so. Aber ja, wir haben uns natürlich gewisse Dinge geschaffen und es macht auch Spaß, mit dem was tun zu können, was bewegen zu können. Meine Frau ist in der Sozialarbeit tätig und wir haben jetzt gerade gemeinsam eigentlich 2 schöne Projekte ins Leben gerufen. Das macht mir viel mehr Spaß, das ist super. Und das startet jetzt irgendwann im Herbst. Das ist so ein bisschen ein Thema bei uns im Land, dass für viele Dinge oft kein Geld da ist, um etwas neu zu starten. Ja. Wenn es einmal gestartet und wenn es einmal läuft, dann ist es schon leichter, wenn man was herzeigen kann. Aber du musst erst was herzeigen. Und das ist das einmal wieder beim jungen Unternehmer, wenn der jetzt noch nichts kann, nichts Herzeigbares hat, wie nur aufs schöne Gesicht, das war. Ich meine, ich tue mir natürlich jetzt leicht, wenn ich jetzt irgendwo anrufe oder irgendwas brauche, natürlich eine kleine Bank oder was, die kann natürlich Softfacts und sagen, ja, okay, dem vertraue ich, dem gebe ich es. Ja. Andere übernimmt von mir ein Unternehmen, noch nie im Leben, denen die das finanzieren, auch wenn sie mein Unternehmen oder das Lokal noch so gut gehen, er hat es gemacht, aber machst du genauso weiter mit derselben Demut oder sonst irgendwas?
Ja. Allerletzte Frage. Was bedeutet für dich persönlich Erfolg?
Wenn ich ein Projekt mache und es funktioniert, wenn ich etwas aufbaue oder jetzt haben wir gerade ein Event laufen und wenn ich den aufbaue und es ist rund, es ist mit meinen Ideen rund oder jetzt haben wir erst ein paar Geschichten gemacht, ein paar schöne Geschichten und die sind rund. Das hat aber nichts mit Geld zu tun, sondern für mich persönlich bedeutet Erfolg, wenn ich etwas tue, wenn ich etwas mache und es funktioniert. Zumindest meine oberste Prämisse ist immer, es müssen die Gäste zufrieden sein. Und erst dann, wenn das Ganze läuft und die Gäste zufrieden sind, dann kann ich daran denken, dass ich auch was verdiene. Aber es kann nicht umgekehrt sein, dass ich zuerst verdiene, weil sonst funktioniert es nicht. Ja. Also ich habe oft einmal so, ich hab nicht erst ein Projekt gemacht, wo ich auch von Haus aus oft schon gewusst habe, man macht jetzt nicht ein Dauerprojekt daraus, aber vielleicht das eine oder andere Geschichte. was du von Haus aus schon weißt, bei dieser Geschichte verdiene ich ganz fix nicht. Es ist eher unter dem Titel Hobby einzureihen oder einfach Leidenschaft. Das ist vielleicht so, das ist vielleicht so auch das, was mich antreibt, von und mit meiner Leidenschaft zu leben. Das ist so ein bisschen.
Schön. Lieber Harry, ich kann dir gar nicht genug danken für dieses wahnsinnig spannende, aufregende, inspirierende Gespräch. Wirklich, es ist unglaublich, mit dir sprechen zu dürfen. Ich habe das Gefühl, du könntest mir noch tagelang Schichten erzählen.
Mit Sicherheit, ja. Ja, mit Sicherheit.
Wirklich herzlichen Dank, dass ich bei dir zu Gast sein darf und dass du so viel Spannendes, Inspirierendes mit uns geteilt hast.
Danke.
Vielen Dank fürs Zuhören. Nächsten Dienstag geht's weiter mit einer neuen Folge Mittelstands Champions. Ich freue mich sehr, wenn du wieder mit dabei bist. Bis bald.